Der nachfolgende Podcast ist gewidmet allen Kindern dieser Welt.
Zwei Herren mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher mit Kai Blasberg und Thomas Koch.
Hallo Thomas.
Hallo Kai.
Es ist Sommer in München.
Hier nicht.
Hurra.
Da musst du nicht mit dem Hund raus, ne?
Nee, der ist ja eh im Laden heute.
Ach so.
Wir sind ja hier unter uns. Ja.
Ach so. Wir haben wieder einen Gast. Wir lassen uns dieses von uns gezeugte Baby aus der Hand nehmen. Zwei Herren mit Hund, ohne Hund, aber ständig mit Gast. Ich sag herzlich willkommen Claude Schmidt. Claude Schmidt ist das Gegenteil von mir. Er ist ein freundlicher, aufgeräumter, strukturierter, sehr netter und allseits geschätzter. Wenn man nämlich im Vorfeld rumfragt, dann gibt es nicht eine einzige, nicht einen Ton, der irgendwie zu interpretieren wäre, außer das ist ein Funzkerl. Ist das nicht ekelhaft, Claude Schmidt zu sein?
Nö, also bis jetzt, also ich habe mir die Frage noch nie gestellt, ehrlich gesagt, aber jetzt muss ich natürlich drüber nachdenken, weil die, aber wenn ich das jetzt mal so im Schnelldurchgang, nee, ich bin nicht unzufrieden mit dem, was ich gemacht habe und mit dem, den ich bin, also so
von daher. Was hast du denn gemacht und wer bist du?
Ja, wer bin ich? Also ja, ich bin ja ein Zufallsmedienmensch, ne? Wie einige von uns. Also ich hatte ja nie gedacht, dass ich Medienmensch oder Fernsehmensch werden würde. Ich hatte ja total andere Pläne.
Wir müssen noch ganz kurz erklären, du bist der Chef von Super RTL und das so lange, wie die Menschheit denken kann.
Ich hoffe, dass die Menschheit vorher auch gedacht hat. Ich bin es schon ziemlich lang, das ist richtig, 20 Jahre Geschäftsführer von Super RTL.
Der Dienstälteste in Deutschland.
Der Dienstälteste in Deutschland.
Und dann komme ich.
Und dann kommst du,
genau. So, warum habe ich dich jetzt eingeladen?
Darum.
Ja, vielleicht lasse ich dich verschwinden und dann bin ich der Dienstälteste.
Ja, okay, gut. Ist auch eine Variante. Aber ich glaube nicht, dass du mich deswegen eingeladen hast. Nein, wir beide sind ja schon in der Tat sehr lange in der Szene unterwegs und wir begegnen uns auch hin und wieder. Nicht täglich, aber hin und wieder begegnen wir uns. Und ich finde es nach wie vor schön. Wie gesagt, das war nicht so geplant. Ich bin ja im beschaulichen Luxemburg geboren und groß geworden. Und da hat man natürlich ein bisschen andere Ideen. Und irgendwann musste ich mich mal so Richtung Abi, musste ich mich ja entscheiden, was machst du denn jetzt so nach dem Abi? Und dann gibt's in Luxemburg, wenn man sagt, ich will ein bisschen international arbeiten oder viel international arbeiten, gibt's praktisch nur drei Firmen, die in Frage kommen, die jeweils für ganze wirtschaftliche Zweige stehen. Das eine war Banken, auch schon damals, und mein Vater war Banker, deshalb habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht, ne? Das ist klar, man kann ja nicht das machen, was sein Vater gemacht hat. Und das andere war so ein junges Unternehmen, ich glaube Coca-Cola-Fernsehen nannte man das damals, oder SAS oder ich weiß nicht was, also irgendwelche Leute, die sich mit der Satelliten beschäftigen und eben diese Medien Menschen, Heinis da von RTL, die gab es damals auch schon, die hießen allerdings noch CLT, Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion, und dann wurde das ja später erst umgenannt, da wollte ich jetzt auch nicht unbedingt, weil das war mir dann noch zu kreativ. Dann blieb ja noch die Stahlindustrie, ne? Das ist so ein bisschen das andere. Beide Großväter haben in der Stahlindustrie gearbeitet, meine Mutter hat da gearbeitet, von daher habe ich gesagt, nee, das mache ich bestimmt nicht.
Also du misst dich nicht gerne an deinen Vorfahren?
Ja, das nachher dann doch, aber damals nicht. Also von daher habe ich gesagt, nee, ich will wirklich was Totales anderes machen. Und dann hatte ich mir was vorgestellt und ich habe gesagt, okay, ich werde Offizier. Also was ganz was anderes, und zwar Offizier.
Bei der luxemburgischen was?
Ja, genau. Also nicht
haben, haben die eine Armee?
Ja, die haben, das sind nur Berufssoldaten. 250, glaube ich, oder so. Also ist überschaubar. Aber ich wollte nicht in die Armee, sondern ich wollte in die Polizei. Und damals musste man um die, wie nennt man das, gehobene Position, weiß ich nicht, wie man das nennt, musste man.
Kommissär.
Ja, genau, musste man Offizier sein. Also man musste den Militärdienst machen, als Offizier abschließen und dann weitergebildet werden als Polizeioffizier. Und
wir sind jetzt noch in den 70er Jahren geistig.
Wir sind jetzt definitiv in den 70er Jahren, ja.
Das heißt auch, man kann jetzt zugeben, du wirst dieses Jahr 60.
Ja.
Damit das Thema. Das ist so erschütternd.
Ja.
Weil das sagt dir keiner. Eines Tages wirst du morgens wach und wirst 60.
Ja. Richtig. Also es gibt schon ein paar Leute, die mich daran erinnern und ich natürlich selber auch. Man kann das ja schlecht weder verheimlichen noch verhindern. Verhindern
könnte aber es war schon, früher ja alt. Also früher war ja 60, dann geht man in Ruhestand und dann stirbt man.
Ja, manchmal sogar noch umgedreht. Ja.
Ja,
ja das, also ja, so alt bin ich. Und wie gesagt, um das Thema zurückzukommen, habe ich gesagt, das mache ich. Also ich bewerbe mich da bei der Armee dann in dem Fall und dann mache ich das. So, und ich glaube, ich war der Einzige, der die Idee gut fand, weil alle haben gesagt, bitte was?
Stell mal vor, nicht mal die Bullen nehmen.
Ja, genau so. Und dann ist es auch genau so gekommen, nämlich, ich habe dann die Aufnahmeprüfung gemacht und ich glaube, da war jemand, der hat da mitgespielt, mit dem ich nicht täglich Kontakt habe, aber da hat er höchstwahrscheinlich mitgespielt, weil da gab es in dem Jahr, das einzige Jahr, glaube ich, in der Geschichte, dass es mehr Kandidaten gab als Plätze.
Ja, das von uns gab es ja so viele früher. Also auch heute noch, die sterben ja alle nicht.
Ja. So, dass ich dann eine Aufnahmeprüfung machen musste und ich habe den dritten Platz belegt, sie haben aber eine 2 genommen oder sonst irgendwas. So, und das war dann ziemlich blöd, weil da stand ich, da hatte Abitur, war aber ja so sicher gewesen, dass ich das machen könnte, dass ich mich in keine Uni eingeschrieben hatte, ne? Und dann habe ich mir überlegt, okay, jetzt stehst du hier und hast sozusagen nichts gemacht oder nichts vorbereitet. Was machst du dann? Habe ich gesagt, naja, wenn ich das Ziel irgendwie öffentlicher Dienst, Polizeiarbeit nicht in Uniform machen kann, das kann man dann vielleicht auch in Zivil. Und wenn man das in Zivil machen will, dann musst du halt Jura studieren. Und dann habe ich dann halt Jura studiert. Konnte ich noch das erste Jahr in Luxemburg machen. Das habe ich dann auch gemacht, habe dann ein Jahr in Luxemburg studiert und bin dann nach Paris gewechselt, habe da weitergemacht, ganz normal. Und dann,
darf ich ganz kurz, ganz normal einschränkend nachfragen? Sorbonne.
Ja.
Ja, habe ich noch nie einen kennengelernt. Ach so. Thomas, aufstehen, Haken zusammen, Köpfe rechts. Also wir haben einen Sorbonne-Schüler vor uns sitzen, sitzen. Ein Sorbonne-Schüler.
Absolut einmalig.
Das ist ja auch heute noch absolute Hyperelite. Und zum großen Schaden Frankreichs. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, das ist ein anderes Thema, ja. Aber es gibt noch Schlimmeres.
Da kommt man doch nicht einfach rein, weil man sich bewirbt, wenn man nicht mal voll bei den Bullen genommen wird.
Ja.
In Luxemburg, in Letzeburg.
Ja. Ja, also das in der Tat, also das ist ein sehr schöner Name und das ist auch ein schönes Gebäude und so, also jedenfalls nachher. Das habe ich dann gemacht, habe ich Jura studiert und dann habe ich mir irgendwann mal gesagt, naja, Jura ist gut, aber vielleicht könntest du ja noch was anderes machen und dann habe ich eben ein bisschen um mich umgeschaut und dann habe ich festgestellt, dass es gibt eine andere gute französische Jura-Uni, das ist die Panthéon Assas, also die Paris 2, während das eine ist Paris 1 und da habe ich dann Kriminologie parallel studiert zum Jurastudium, weil dann habe ich mir gedacht, das passt doch gut in meine eventuelle Karriere als Polizeioffizier oder was auch immer, also machst du noch Kriminologie nebenbei, habe ich dann auch gemacht, habe auch geschafft, habe mein Jurastudium fertig gemacht und war
hast noch du Migré gelesen?
Ja, natürlich.
Ja, sorry.
So, und dann war ich da und habe mir gedacht, so, das ist so alles schön und gut, aber ehrlich, also Geld verdienen mit der Geschichte ist auch nicht so richtig prickelnd. Dann habe ich mir gedacht, dann machst du das und jetzt kommt das zweite Schlimme, was es in Frankreich gibt. Da gibt es ja so komische Écoles, also die heißen nicht mal Unis mehr, sondern Écoles. Und das ist wirklich ein bisschen anders, da ja sehr strenge Kriterien, wie man reinkommt und. Da gibt es eine, die heißt HEC, Haute Etudes Commerciales heißt das. Und also die Freunde, die ich hatte, die angenommen wurden, die waren alle viel, viel intelligenter als ich, gar keine Frage.
Nach welchem Maßstäben?
Naja, das ist so, um da reinzukommen in das normale Programm, musst du erstmal dein Abi schaffen und dann musst du ein oder zwei Jahre eine Vorbereitungsschule besuchen, die sich auf den Concours d'Entrée für diese Schule vorbereitet. Und das ist kein Zuckerschlecken, ne? Also es ist richtig harte Arbeit. Zwei Jahre lang. Und wenn du dann Pech hast, dann wirst du nicht genommen. Dann hast du die 2 Jahre total in den Sand gesetzt.
Liebe junge Leute da draußen, hört genau zu. Genau. Ja, wir sind noch richtig hart rangenommen worden, im Gegensatz zu euch.
Ja, aber ich habe mir dann ja den anderen Weg ausgewählt, weil ich hatte ja dann schon 2 Abschlüsse hinter mir. Und da gibt es so einen Concours d'admission direkt, wie man das nennt. Also einen direkten Zugang. Muss man auch eine Aufnahmeprüfung machen. Die habe ich dann gemacht und da ich relativ locker reingegangen bin, weil ich sicher war, dass ich nicht genommen werden würde, war ich dann höchstwahrscheinlich so locker, dass es dann doch geklappt hat und dann wurde ich dann da angenommen und wir waren von einer Promo von 200 waren wir glaube ich 40. Die meisten davon waren entweder Polytechnicien oder Centrale oder Sciences Po, also so andere kleine Schulen. Gut, und da habe ich das dann gemacht, weil wenn man bis drin ist, dann macht man es auch. Das Reinkommen ist das Schwierige, nicht das Rauskommen. Und dann habe ich 2 Jahre das dann gemacht. Das öffnet zumindest in Frankreich einige Türen, das ist ganz klar. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann vielleicht doch Richtung Wirtschaft. Und dann habe ich mich erinnert, dass Luxemburg ist ja relativ klein.
Ach ja.
Dass ich einen guten Freund aus den Pfadfindern, eine ganz wichtige Episode meines Lebens, weil ich bin es heute noch, ich bin Nationalrat der Pfadfinder in Luxemburg, der war in der Zwischenzeit bei der Arbeit, war der tätig.
Stahl.
Stahl. Stahlindustrie, klassisch, ja. Luxemburgisch. Ja. Ne? So. Und dann habe ich den gefragt, ob er bereit wäre, meine Masterarbeit zu unterstützen, weil damals war es so, dass immer eine Firma die unterstützen musste. Dann hat er gesagt, mache ich gerne. Aber dann wäre es natürlich schön, wenn du nachher bei uns arbeiten würdest.
Jetzt sind wir so Mitte der 80er.
Das ist Mitte der 80er, ja, genau. So, das habe ich dann gemacht. Ich habe das Studium auch gemacht. Da gibt es eine ganz schöne Episode während dem Studium.
Thomas,
bist du noch da?
Bist du eingeschlafen?
Weil wir müssen sagen, das ist nach wie vor 2 Herren mit Hund.
Ach so, okay.
Die Claude-Schmidt-Show haben wir heute im Angebot. Weil wenn wir da nicht ab und zu mal Klopf-Klopf sagen, hat dieses Kalli-Kalmund-Syndrom, der redet von selbst.
Okay. Aber gerne weiter.
Wir können es dann wie im Internet mit künstlicher Intelligenz die Werbung einfach so reinklotzen.
Gut, ja. Dann werde ich das, was jetzt kommt, versuchen kurz zu halten.
Nein.
Also es war sehr spannend.
Du hast alle Zeit der Welt.
Okay, ich kann mich erinnern. Ich war in der Bar, jetzt habe ich den Namen vergessen, eine ganz berühmte französische Bar in Paris, weiß ich noch, 2 Uhr morgens, Harry's Bar, genau.
Ja.
Saß da stand an der Theke mit einem Luxemburger Kollegen und wir haben geredet auf Luxemburgisch, logischerweise. Und plötzlich stand so ein Riesenmensch neben uns, also wirklich sehr groß und stabil, und hat er uns angeschaut und gesagt, ich höre, ihr seid Luxemburger, auf Luxemburgisch. Dann haben wir gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, ja, das ist interessant, weil ich bin auf der Suche nach jemandem, vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Ich sage, ja, so. Wen suchst du denn? Ich suche einen gewissen Claude Schmidt. Ich sage, okay, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Da könnte ich helfen, also ich habe gute Kontakte zu dem, weil das wäre ich. Und dann hat er gesagt, super spannend, mein Name ist so und so, ich bin Konsul an der Botschaft, der Botschafter würde Sie gerne treffen, morgen. Ich habe gesagt, der Botschafter, aha, ja, warum nicht? Also ich, ja, klar, ich komme da morgen bei Ihnen vorbei. Dann bin ich zur Botschaft gegangen, dann saß ich mit dem Botschafter und dem Konsul zusammen und die haben gesagt, Herr Schmidt, wir haben ein Problem. Und zwar der Luxemburger Staat hat ein Problem. Da habe ich gedacht, was kommt denn jetzt? Und die haben mir erklärt und haben gesagt, naja, wir sind Mitglied einer Organisation, die heißt ACCT, Agence de Coopération Culturelle et Technique. Das ist eine Unterorganisation der Vereinten Nationen und wo nur die französisch sprechenden Länder zusammengefasst sind. Und die kümmern sich eben um Entwicklung und kultureller Austausch und so weiter und so fort. Und da gibt es wie immer auf der Welt 2 Kategorien Länder, die Geber- und die Nehmerländer. Die Nehmerländer ist die große Mehrzahl der französisch sprechenden, nicht so reichen. Und da Luxemburg auch als französisch sprechend bezeichnet wird, gehören wir zu den Geberländern. Und wir zahlen jedes Jahr da ein. Und dann kriegen wir hin und wieder, müssen wir auch was dafür tun. Und in dem Fall müssen wir einen Wirtschaftsexperten für ein paar Monate nach Haiti schicken, der soll sich da um einen neuen Investment Guide kümmern. Und so jemand suchen wir. Und ich habe gesagt, ja, und was spiele ich da für eine Rolle? Und dann habe ich gesagt, naja gut, wir haben das Problem, dass von den Luxemburger Diplomaten will das keiner machen. Also, da finden wir innerhalb der Regierung, gibt es keinen einzigen Menschen, der das machen kann. Und dann haben wir uns überlegt, naja, diese Organisation ist in Paris ansässig. Dann, es gibt doch diese HGC, das sind doch so Wirtschaftsspezialisten, da gibt's auch immer wieder Luxemburger, dann lass uns mal gucken, ob wir einen finden, der da drin ist und der das machen würde. Ich habe gesagt, ja, da bin ich drin, das ist richtig. Und natürlich würde ich das machen, weil ich musste da so ein Investment
Guide schreiben. Ich hab gerade eine Idee, dann ist Claude Schmidt vielleicht in Luxemburg das, was bei uns Lieschen Müller ist. Wer weiß?
Wer weiß? Aber ich muss die Geschichte ja dann auch, jetzt habe ich sie angefangen zu Ende erzählen. So, dann habe ich gern, natürlich mache ich das, klar. Ob ich das intellektuell hinkriege, ich glaube schon, aber das ist ja dann ein anderes Thema. Aber die Ausschreibung sieht vor, dass die Leute Berufserfahrung haben und die habe ich nicht. Ich bin noch Student, ich habe zwar schon einiges studiert, aber ich bin noch immer Student, habe keine Berufserfahrung, hat der Konsul gesagt, das ist kein Problem, Sie waren ja jahrelang bei uns in der Botschaft als Wirtschaftsattaché tätig.
Ja,
ich sage,
na klar.
Ja, klar, jetzt, wo Sie es sagen, hatte ich ganz vergessen. So. Und dann.
Der hieß der Jean-Claude Juncker. Das hört sich so nach Juncker an.
Ja, da war er auch schon zu Gang. Gut, Dann habe ich mich offiziell beworben, natürlich mit dem Backing sozusagen der Luxemburger Regierung, wurde dann auch ausgewählt und bin hingegangen. Und das war für mich, glaube ich, die interessanteste Erfahrung, die ich je gemacht habe.
Das war ja eine Diktatur.
Das war eine totale Diktatur. Das war BB Doc noch, also der BB Doc, Duvalier. Und das war irgendwie hanebüchend. Also sowas habe ich noch nie gesehen, werde auch nie mehr das sehen, weil ich wurde dann ins Außenministerium, Wirtschaftsabteilung gesteckt. Und da sind mir zwei Sachen aufgefallen. Das erste ist, dass der Minister Analphabet war. Okay, damit kann man leben. wenn man Leute hat wie mich, die zumindest lesen und schreiben können, dann ist das ja okay. Und das andere, was mich total gewundert hat, dass alle Sekretärinnen waren sowas von bildhübsche Frauen und zwar in einer Menge. Das habe ich nicht verstanden. Das hat sich dann nachher geklärt. Aber das waren dann die Rahmenbedingungen. Dann habe ich für die
Sich das geklärt?
Ja, das waren alle die Geliebten der Minister, die natürlich auch einen Staatsjob haben mussten, damit sie ein bisschen Geld verdienen. So. Und dann haben sie gesagt, und das waren immer schöne Frauen, Geliebte ist ja oft so, und dann setzen wir die zusammen da, wo die wenigen Ausländer, die nach Haiti kommen, auch hinkommen, nämlich ins Wirtschaftsministerium. So, und deshalb saßen die alle da.
Und deswegen haben alle Ausländer gedacht, Haiti ist das schönste Volk der Erde.
Genau, so ungefähr. So. Und dann habe ich dann halt meine Arbeit da gemacht, habe noch ein paar andere Analphabeten, 4 Monate, war relativ kurz, aber sehr intensiv, weil da, wie gesagt, habe ich noch ein paar andere Analphabeten in gehobener Position kennengelernt, hatte auch einmal eine Auseinandersetzung mit der Privatgarde von BB Doc, das waren die Tonton Makut, Tonton wie Onkel, und Makut, weil sie Macheten hatten. Als einzige Waffe, aber die sehr freizügig nutzten. Und ich kann mich erinnern, ich bin in Port-au-Prince ein bisschen durch die Stadt gelaufen und habe ein Foto gemacht vom Palast, der in der Zwischenzeit zerstört worden ist. Und während ich Fotos gemacht habe, kamen die Tonton mal kurz auf mich zugerannt, mit Geschrei und Machete fuchtelnd in der rechten Hand. Und da habe ich mir gedacht, oh, das wird jetzt hier ganz, ganz eng, ganz kompliziert, weil ich kannte ja die Kollegen, ne? Ich wusste ja, wie die reagieren würden und was sie so tun. Dann habe ich gesagt, hey, alles gut, hier Regierung, Ausweis und so, alles fein, hat sie ein bisschen zurückgehalten. Dann kam auch ein Offizier dazu in Uniform, also ein ganz regulärer, der hat sich wohl gewundert, ein Weißer, weil in Haiti gibt es nicht so viel Weißen, der sich anlegt mit den Tonton Makut, das ist doch schon ein bisschen ungewöhnlich. Und dann hat er sich eingemischt, dann habe ich dem erklärt, dass ich für die Regierung arbeiten würde. Und hat er gesagt, super, aber nächstes Mal, wenn Sie Fotos machen vom Palast des Präsidenten, bitte nicht die Abwehrraketen mitfotografieren, weil das stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Okay, muss man wissen. Jetzt weiß ich das. Wenn ich Fotos mache, suche ich immer erst die Abwehrraketen.
Ich habe gelesen, du warst in Tokio.
Richtig.
Wie geht das denn?
Also wenn ich jetzt chronologisch einfach weitergehe, ich kam dann wieder zurück nach Paris. Nach meiner Haiti-Erfahrung kurz. Und dann bin ich eben eingestiegen bei der Stahlindustrie, Arbeit in Luxemburg, im Marketing, in der Marketingabteilung. Und da kann ich mich erinnern, am ersten Tag, das ist kein Witz, bin ich in die Marketingabteilung reingekommen und da saßen die Leute noch, weißt du, mit den Bleistiften über dem Ohr.
Ja, klar.
So, ne?
Auch alt.
Aber damals waren die schon alt, so. Und das habe ich dann 2 Jahre lang gemacht. Das war auch spannend, weil ich war der einzige Marketingmensch in dieser riesen Firma. Und dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, nee, jetzt musst du ein bisschen was anderes machen. Und Stahlindustrie ist produkttechnisch nicht uninteressant, aber die Absatzmärkte sind halt anders. Das ist eher Amerika oder Pazifik. Und dann habe ich gedacht, ja, ich habe einen Freund, mit dem ich in Paris studiert habe, der ist in Tokio, der macht seine Doktorarbeit in Tokio. Ach, da bewerbe ich mich auch. Das klingt interessant, klingt gut, habe ich mich beworben bei der japanischen Regierung, weil ich hatte sogar ein Scholarship von Mombucho, von der Regierung. Und die haben mich genommen, dann bin ich hingegangen, habe 2 Jahre lang intensive Sozialkontakte gepflegt.
Weil, 2 Jahre?
Ja.
Thomas?
Mhm.
Er ist noch da.
Ja.
Was fällt dir zu Tokio ein?
Ich frage mich gerade, Claude, du warst Forschungsassistent.
Ja, genau.
Was gibt es denn dazu?
Ja, das ist eine gute Frage.
Ich habe mir die Frage gestellt, schreiben die nicht Japanisch?
Genau.
Also und lesen die nicht Japanisch? Genau. Und sind nicht alle Verkehrsschilder in Japanisch? Ja, und hast du Lost in Translation gesehen?
Genau. So. Also genau die beiden Punkte. Das war nämlich das Spannende, weil das wussten die Kollegen auch. Das heißt, die hatten uns ein Jahr lang intensiv Japanischkurse aufgebrummt. Und zwar,
das heißt, du kannst Japanisch?
Ich konnte es zumindest.
Ach so.
Also 7 Stunden am Tag, also richtig intensiv. Ich konnte sogar schreiben, ich konnte sogar lesen. Da gibt es eine Geschichte, in Tokio ist ja ein bisschen eine nicht so strukturierte Stadt, weil die Häuser, Nummern, die sind nicht sequenziell aufgebaut bei uns, sondern historisch. Also 1530 und so, ne? Also unmöglich, da gibt es kein System. Also wird in Japan eben alles erklärt in Relation zu. Also du gehst die Straße hoch und dann kommt links ein rotes Geschäft und da gehst du dann die schmale Straße hoch und dann kommt nach 500 Metern kommt eine rote Ampel, also solche Geschichten. Und ich kannte die Adresse auch schriftlich, also ich musste sie erstmal entziffern. Dann gibt es bei jedem Stadtteil gibt's so Karten, die da hängen, wo man dann gucken kann, wo das ungefähr ist. Und da muss man sich durchfragen. Und ich habe das gefunden, was ich gesucht habe. Das war mein schönstes Erlebnis, glaube ich, je in meinem Leben, dass ich auf Japanisch etwas gehört habe und es auch gefunden habe. So, also das war die eine. Und das andere war eben der Forschungsassistent, weil ich war da in der Tat Assistent an der Uni. Und dann habe ich dann auch Doktoranden betreut. Und das habe ich nur einmal richtig gemacht, weil ich saß dann in einem, wir waren vielleicht 10 oder 8 oder was auch immer, mit einem Hauptassistenten und mir. Und dann haben die irgendwas da erzählt. Ich glaube, es war sogar auf Englisch oder was auch immer. Und dann habe ich mich ein bisschen gewundert, weil ich habe gesagt, das klingt mir irgendwie so bekannt vor. Und dann habe ich festgestellt, dass was die gemacht haben, die haben englische Texte genommen, sie auf Japanisch übersetzt und zusammengefasst. Und ich habe gesagt, okay, das finde ich okay als erstes Semester Sprachstudium, aber PhD in Economics habe ich dann doch ein bisschen einen anderen Anspruch. Und dann habe ich gesagt, dann werde ich jetzt mal hier den Anspruch stellen und dann habe ich angefragt, Fragen zu stellen, inhaltliche Fragen.
Und auf Japanisch?
Ja, ich weiß nicht mehr, ich glaube am Anfang war es nicht Japanisch, jedenfalls egal, weil die haben mich alle angeschaut, als ob ich vom Mond käme. Was für die ja auch stimmt, weil die japanische Hochschulerziehung ist ja nicht so wie bei uns. Da wird auch sehr viel in den Hörsälen geschlafen, weil das Schlimmste ist oder das Wichtigste ist, dass man die richtige Uni besucht, die bedingt, oder das wird bedingt durch welches Gymnasium, wird bedingt durch welchen Kindergarten und so weiter und so. Aber wenn du bis drin bist, dann kannst du abschalten, weil die Japaner selber machen ja keine Grundlagenforschung, ne? Die machen ja nur Applied Research, also, und das wird nachher in den Firmen gemacht, das heißt, das Universitäre ist da relativ dünn. So, und dann habe ich dann meine etwas dickeren Fragen gestellt und musste dann nachher feststellen, ich habe den totalen Anfängerfehler gemacht, nämlich ich habe den Leuten Fragen gestellt, die sie nicht beantworten konnten und dadurch haben sie ihr Gesicht verloren. Und das ist ja in Asien ein absolutes Totschlagargument. Ne? So. Und das war mir dann nach 5 Minuten bewusst, ne? Nachdem ich in die
Augen... Aber die Augen, erstechen sich doch dann selber.
Nee, soweit nicht. Die waren dann jünger. Das kann sie auch noch aus
der Geschichte. Blutbad angerichtet und musste zurück nach Köln.
So, und dann habe ich gesagt, okay, damit hat sich meine akademische Arbeit in Japan erledigt. Ich werde das nie wieder tun. Und das war auch okay. So, ich hatte so einen Marketingprofessor, so ein absoluter Guru. Und der hat mich dann wirklich nur genutzt als PR-Schien. Schild. Ne? Er hat mich dann überall mitgeschleppt. Da musste ich aufstehen, mich verneigen und sagen, hier Schmidt-Dossan, Sorbonne und so. Ne? Weil ich war der einzige Weiße Assistent an der Uni und dadurch hat er seinen Status natürlich verstärkt. Also nicht nur die Asiaten kommen zu mir, sondern hier sogar Sorbonne ab. Also so Sorbonne ja, und genau. So. Ne? Und ich fand das Arrangement super. Ich habe dafür Geld bekommen, dass ich mich 3-mal am Tag verneigt habe und nett geschmunzelt. Und das war's dann, weil er hat mir nie nicht einmal eine akademische Frage gestellt. Ich habe gesagt, hey, das ist fein, nice arrangement. Das war meine Japan-Zeit.
Kennst du Gaston Thorn?
Natürlich kenne ich Gaston Thorn.
Ich war mal beeindruckt. Wir waren nämlich mal Kollegen bei der CLT, zumindest indirekt. Damals war ich ganz neu bei der Information et Publicité d'Allemagne. Und waren in Luxemburg eingeladen bei Gaston Thorn. Mhm. Und ich war ein junger Mann von vielleicht 25 Jahren. Und er sagte mir was, weil der EU-Kommissionsvorsitzender war. Also das, was heute von der Leyen ist. Ja. Und das war auch so ein richtiger Gentleman. Ja. So eine Generation Kohl. Ja. Und wahrscheinlich auch hochgradig korrupt. Aber das sah man nicht. Mehr so Leisler-Kiep-Typ. Mhm. Da war ich sehr, sehr beeindruckt. Und gehen wir mal zu RTL.
Ja.
Dann bist du da irgendwann aufgeschlagen, weil... Alle anderen Firmen oder größeren Firmen aus Luxemburg hattest du durch. Und dann blieb nichts anderes als diese Showtruppe von der CLT.
Nur um das vervollständigen, als ich dann in Japan war und zurückkam nach Luxemburg, bin ich noch nach New York geschickt worden für die Arbeit. Da war ich zuständig für die Entwicklung der Vermarktungsorganisation in Südamerika, was super ist, weil du verdienst dein Geld in New York, kannst es aber in Südamerika ausgeben. Das ist ein gutes Verhältnis, also von daher. Und dann habe ich mir irgendwann mal gesagt, nee, jetzt musst du was ganz anderes machen. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich einen sehr guten Freund habe, der Ferd Kaiser heißt und der damals bei der CLT war.
Ja.
Und dann habe ich den angerufen und gesagt, du Ferd, ich wäre mal bereit für einen Wechsel. Oder wie ist es mit euch? Hättet ihr Interessen? Und da wir uns natürlich kannten und so, hat er gesagt, ja super, weil wir haben einen neuen Vorstandschef, Michel Deloitte, der von Albert Frerka damals, und der war ja auch Banker in New York, und der braucht Leute wie er, Quereinsteiger, wenn möglich mit ähnlicher Erfahrung, und wenn du willst, kannst du dich ja mal bewerben. Da habe ich mich beworben, das war super, und hat auch geklappt. Und dann bin ich an dem Tag, weiß ich mich wie heute, also wie gestern erinnern, als ich reinkam in das Gebäude, plötzlich ist ein junger Mann in meinem Alter neben mir gegangen. Und das ist ein relativ kleines Unternehmen, also wusste ich, wer er sei. Und dann hat er zu mir gesagt, dann bist du Claude Schmidt. Dann habe ich gesagt, ja, dann bist du Guillaume de Posch. Weil der hat damals angefangen als Assi bei Michel Deloitte und ich bei Ferd Kaiser. So habe ich den Guillaume kennengelernt.
Du lieber Gott. Ja. Wo ist der eigentlich jetzt?
Der noch? Rente. Der hat ein Restaurant in Brüssel.
Oh, so geht das auch. So mache ich es
auch. Ja, genau.
Ja. Aber ich werde nicht selber kochen.
Das tut er auch nicht.
Nein, natürlich nicht.
Ja.
Das würde ich auch nicht empfehlen dann.
Ich träume nicht zu. Er hat mir noch nie gekocht, von daher weiß ich nicht, wie er kocht. Aber ich weiß, dass er da nicht kocht.
So, und dann irgendwann begann das ja mal, was mit Fernsehen zu tun zu
haben. Genau, irgendwann, dann war ich Entwicklungschef Osteuropa bei der CLT. Und dann irgendwann kam Ferd zu mir und hat gesagt, du, wir haben dieses Projekt in Deutschland, neuer Sender dazu machen, also dazu aufbauen. Kannst du mal über die Businesspläne gucken, das war damals super RTL. Ich habe gesagt, ja klar, mache ich. Und dann habe ich das gemacht und gesagt, ja, klingt interessant, habe ich ja noch nie gemacht, also von daher. Und hat er gesagt, weißt du was, wärst du bereit, mal so für eine kleine Zeit für uns in Köln die Interessen dieses Senders zu vertreten? Ich habe gesagt, ja natürlich, klar, kein Thema. Damals war noch, apropos von der Leyen, Hans-Holger Albrecht mein Chef und das ist ja der Bruder von der Leyen. Und dann bin ich nach Köln gegangen und habe auf Gesellschafterseite sozusagen den Sender begleitet, den mit aufgebaut. Ich kannte ja die Businesspläne, die ich ja mitgerechnet hatte, sozusagen. Das war ein DIN A4-Blatt, das war damals noch ein bisschen einfacher.
Das war hier immer noch so.
Ja, genau. Und ich kann mich erinnern, das erste Büro war eine Untermiete bei den Anwälten in Köln. Hatten wir nur zwei Tische.
War denn das keine hundertprozentige Tochter von RTL?
Am Anfang schon, aber es war klar, dass das sich ändern würde, weil die wurden immer die mussten, glaube ich, aus rechtlichen Gründen wegen RTL 2 und so weiter, mussten sie einen Partner dazu nehmen. Das sollte am Anfang ein anderer sein. Dann wurde es Disney. Und dann hatte auch Disney, haben den ersten Geschäftsführer, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, Peter Heimes hieß der, absoluter Gentleman und natürlich mein Mentor, keine Frage. Ja. Und für den habe ich dann sozusagen gearbeitet oder indirekt zumindest, weil ich ja immer noch auf RTL-Ticket unterwegs war. Und dann hat er mich nach ein paar Monaten gefragt, ob ich nicht bleiben wollte. Und für ihn arbeite direkt für den Sender. Dann habe ich gesagt, ich kann mir vorstellen, dass der Gesellschafter RTL das gut findet. Ich könnte mir aber vorstellen, dass genau aus diesem Grund der andere Gesellschafter, nämlich Disney, das überhaupt nicht gut findet. Dann habe ich mich natürlich mit den Disneys hingesetzt und die haben gesagt, okay, der Mann spricht Englisch, der war in Amerika, hat Kinder, also scheint, und der passt auch, gute Ausbildung, ja, machen. So kam das. Und dann habe ich das sozusagen unter Peter aufgebaut, dann ist er ja relativ schnell verstorben, an Krebs leider, und dann habe ich eben den Job so früh übernommen, deshalb bin ich auch schon so lange dabei.
Eine Frage wollte ich dir stellen. Anfang der 90er hat die IP im Osten, also nach dem Mauerfall, Mandate bekommen vom tschechischen Fernsehen.
Ja.
Da erinnere ich mich an eins, was ich niemals habe löschen können aus meinem Kopf. Und da habe ich mir heute Morgen die Frage gestellt, ob du dabei warst.
Nee, richtig. Tschechien nicht. Also
warst du nicht dabei? Nee,
ich war Polen, das war mein Gebiet.
Ich war nämlich, ich habe da gar nicht gearbeitet, sondern wir waren immer nur unter Guy Gervais,
ja,
waren wir immer nur am Feiern. Und jahrelang wurde eingeladen. Und so auch nach Prag. Ich glaube, ich habe die Geschichte auch schon mal erzählt, Thomas.
Nee.
Das ist das Schöne bei Prag. Thomas. Er hört nie zu, deswegen erinnert er sich an nichts.
Auch gut.
Ja, vielleicht kommt später, aber er muss sich nicht verändern, wenn er dann später mal Vergesslichkeit hat. Dann ist genau das Gleiche.
Ja. Okay. Ich bleibe eh, wie ich bin, genau.
Ja, genau, weil irgendwann ist dann mal gut.
Das muss man sich folgendermaßen vorstellen, das war jetzt, sagen wir mal 1990. Mhm. Ich war bei der IPA Plus in Düsseldorf, bei Peter Becker am Rhein. Mhm. Ja, hochherrschaftliches Zuhälter-Loft am Rhein. So mit weißem Teppich, weißer Ledercouch, weißem Peter Becker, weißer BMW. Mhm. Also so wirklich das schlimmste Düsseldorf aller Zeiten. Und wir waren eigentlich kaum beschäftigt mit Vermarktung, weil damals floss es einfach rein.
Genau. Wir waren essen.
Damals war noch Peter Böhnisch bei uns im Haus, weil wir hatten auch Radio RTL mit Benno Weber unten in der Redaktion. Mhm. Und Peter Bünsch war Berater von der Werbeagentur. Es war der große Springermann, der große Bild-Zeitungschefredakteur. Es war für mich ein Riesen. Ja. Boah, Peter Bönisch in einem Haus mit mir und sogar einmal mit Essen gewesen. Haben uns alle zu Tode verkracht, weil kein Blut für Öl damals. Haben uns also politisch sehr auseinandergesetzt. Und dann sagte Peter, wir haben eine Einladung nach Prag. Die IPA Plus, beziehungsweise die IPA Publicité hat die Vermarktungsrechte des tschechischen Staatsfernsehens bekommen, weil es eben privatisiert wurde. Und dann fliegen wir von Frankfurt aus mit einem eigens gecharterten, nur mit IPA Plus Leuten gefüllten im Stern, weil aus alle IP-Büros aus ganz Europa flogen alle nach Prag.
Klar.
Dort wurde gelandet. Dort wurde dann gewartet im Flieger, bis alle gelandet sind, aus wo auch immer die Büros hatten. Dann kamen wir auf die Gangway. Und eine Militärkapelle von 60 Leuten spielte eine Hallamarsch und wir gingen da runter. Ich war 25 Jahre alt und dachte mir,
ich hab's geschafft.
Es ist zwar noch am Anfang, aber es ist schon gut jetzt angemessen.
Ja, genau.
Es gab ein Autokorso mit 60, 70 Ladas, die großen, die damals halt Staatskarossen waren. Und die Innenstadt von Prag war abgesperrt und an der Seite standen Menschen mit Fahnen. Französischen, Deutschen, Italienischen, wo immer die Vermarktungsbüro hatten und Tschechischen. Wir sind auf die Burg gefahren und die Antrittsrede hat Václav Havel gehalten und dann kam Guy Gervais. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, ja, bin ich wohl wieder mal richtig abgebogen. Da warst du nicht dabei. Die Frage habe ich mir gestellt. Es war wunderschön. Ja, so und du bist, aber in Köln hat man ja nicht so residiert, ne? Bei Super RTL. Also das war ja am Anfang, aber das Aachener Straße?
Nee, eben nicht. Wir waren nie in der Aachener Straße. Also, okay. Wir waren ganz am Anfang, waren wir im Mediapark, wo die CLT noch die Büros hatte. Dann sind wir umgezogen nach Ossendorf in das Gebäude von Vox, das damals noch nicht zu Bertelsmann gehört hat.
Und die Westschiene.
Die Westschiene, genau. Da liefen auch Leute rum, die hatten als auf ihren Karten stehen Liquidator als Berufsbezeichnung. Fand ich auch lustig. Habe ich nie mehr gesehen seither, aber dass man sowas, aber gut, das ist eine andere Entscheidung. Und dann haben wir die oberen Etagen belegt, die Kollegen von Vox, die waren dann unter uns, das war auch, damals hat ja noch der Murdoch, damals war übrigens auch schon Anke Schäferkoch da an Bord als Programmchef. Mhm. Und ich kann mich erinnern, es war sollte Murdoch zu Besuch kommen. Und da gab es zwei Sachen. Das erste war, wir wurden gebeten, alle Schilder von Super RTL wegzuschrauben. Damit Murdoch glaube, das ganze Gebäude wäre Vox, weil er so ein bisschen größer denkt.
Das hatte man bei Potemkin, ich gucke gerade.
Ja, genau.
Das Katharina die Große.
Das. Ja, genau. Also das war das eine. Und das andere war, der Herr Murdoch hasst Rauchen. Bitte sorgen Sie dafür, dass alle Indizien, die auf Rauchen hinweisen.
Was damals übrigens ein echtes Problem war im Fernsehen.
Ja, genau. Ja,
weil alle
das alles entfernen. So, und das war dann natürlich meine Aufgabe als Junior sozusagen. Dann bin ich da rumgelaufen und gesagt, anhauchen, okay, erstmal.
Anhauchen. Thomas, das wäre was für
dich. Ja, genau. So, dann kam natürlich
noch nicht gestorben.
War auch klar. Das war Ossendorf.
So, du bist für Kinder zuständig.
Korrekt.
Seit 20 Jahren, seit 25 Jahren eigentlich, muss man ehrlicherweise sagen. Du hast selber drei Kinder.
Drei plus drei.
Und drei zugezogene.
Genau.
Das heißt, dein ganzes Leben ist bestimmt von Kindern.
Korrekt.
Ist das dann, was dich so kindlich erscheinen lässt? Zugewandt?
Ich nehme an,
das hat ein
Luxemburger. Ich glaube, das ist eine Mischung, ne? Wie immer. Also ich glaube, das ist eine Persönlichkeitsfrage, weil wenn man ein Doomsayer ist, dann ist man einer, dann ist das immer das Glas halb leer, das ist so. Das bin ich grundsätzlich nicht. das hilft. Und dann, wenn man viele Kinder hat, das hilft natürlich auch. Und wenn man Kinder als Beruf hat, das hilft auch. Also ich glaube, die Kombi ist einfach super.
Und was hat sich geändert in diesem einen Vierteljahrhundert?
Mein Gott, ja, Vierteljahrhundert, schrecklich. Also es hat sich einiges geändert, weil es wesentlich professioneller geworden ist. Ich kann mich erinnern, als wir anfingen, das war ja, ne, da wusste keiner so richtig genau, wie man Fernsehen machen würde. Kinderfernsehen sowieso nicht, weil das gab es ja nicht. Da gab es so kleine Schienen bei RTL morgens am Samstag oder so, aber richtiges Kinderfernsehen gab es ja nicht. Also haben wir einfach probiert, ne, und getestet und was funktioniert und was nicht. Das hat sich alles total professionalisiert. Das ist das Schöne daran. Und das Interessante ist, die Kinderzielgruppe an sich, die ändert sich ja nicht. Das heißt, die Entwicklungsstufen, die Kinder mitmachen, sind ja die gleichen geblieben. Sie fangen sie nur früher an und hören sie früher auf. Also das hat sich ein bisschen in der Zeitschiene verschoben, aber die Phasen an sich sind genau die gleichen geblieben. Und dann haben wir das dann übernommen und dann, wie immer in so einem Unternehmen gibt es so Geschichten, dann sollten wir zusammen gemerged werden mit Kollegen, die hier in die Ecke sitzen, nämlich RTL 2. Das war haben wir uns auch gefragt.
Was für asoziale Kinder.
Das war kein Witz. Das war ein Freitagnachmittag, saß ich mit Peter Heimes im Büro. Dann hatten wir einen Anruf und das war Ewald Walgenbach, damals CLT-Vorstand. Und er hat gesagt, ich sitze hier zusammen mit David Halbert, glaube ich, der Disney-Vorstand, auf Ibiza und auf einer Yacht. Und wir haben eine strategische Diskussion geführt und eine strategische Entscheidung gefällt.
Ja, und wir zwar, haben schon keine Hosen mehr an.
Ja, was auch immer. Und zwar ist die Entscheidung, wir sind ja beide, das ist ja heute auch noch so, die Disneys und RTL sind ja beide an uns beteiligt und an RTL 2. Mhm. Und wir haben damals kein Geld verdient und die Kollegen von RTL 2 auch nicht. Und dann haben sie gesagt, die haben aber so, beide Sender haben so ihre sehr gut funktionierenden Programmstrecken. Wie wäre es denn, wenn wir die zusammenlegen würden? Dann hätten wir ja von zwei funktionierenden Strecken hätten wir dann eine funktionierende Strecke. Und wir haben gesagt, aha. Und dann, glaube ich, haben sie den strategischen Fehler gemacht und haben gesagt, und wir beauftragen euch in Köln diesen Zusammenschluss durchzuführen. So. Und dann haben wir erstmal uns natürlich artig bedankt, weil wenn man zwei solche kleine Gesellschaft hat, dann bedankt man sich erstmal. Dann haben wir uns angeschaut und gesagt, okay, ehrlich, die Idee ist total bescheuert, weil das macht von der Vermarktungslogik überhaupt keinen Sinn, weil wenn ich so Piep und Donald Duck, ne, das war, ne, wenn ich die zusammenlege, dann habe ich ziemlich genau eine Nullpositionierung in der Mitte, die ist überhaupt nicht vermarktbar. Das bringt nichts, also wäre es vielleicht schlauer, wenn wir sagen, wir machen doch lieber Super RTL noch kindlicher und RTL 2 noch frecher, noch jugendlicher, damit ich eben zwei komplementäre Positionierungen haben, die ich auf dem Werbemarkt gut platzieren kann. So, dann haben wir zwei Business Cases gerechnet. Einmal den die Gesellschafter vorgesehen haben und einmal den wir uns erdacht haben. Und ich kann mich erinnern, dann wurden wir nach München zitiert, ins Oriental, glaube ich. Gibt es das Hotel noch? Oder weiß ich nicht, jedenfalls.
Mandarin Oriental?
Ja, irgendwie sowas.
Das ist jetzt nicht die erste Adresse, wenn man pleite ist, aber okay.
Ja, genau. Also dann sind wir dann aufgelaufen. Da war auch noch der Herr Kläuber dabei, als Gesellschafter von RTL 2 natürlich. Und die Disneys und RTL und alle und so. Und dann haben wir direkt am Anfang, und ich habe präsentiert und mein Herz ist richtig gerast, weil ich habe gesagt, okay, wir haben Ihren Auftrag angenommen und haben auch ihn durchgerechnet, wir hätten aber eine andere Alternative. So, und da waren natürlich die Blicke, so plötzlich gingen sie von unten nach oben. Und dann fängt man ja an, da kommt entweder, da ist die Tür-Variante oder erzähl mal Variante und dann da ist die Tür oder was auch immer. Also jedenfalls die Voraussetzung war nicht besonders gut. Und dann haben wir erzählt und gesagt, wir würden es eben so machen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann haben die uns angeschaut und gesagt, ist eine interessante Idee. Wisst ihr was? Ihr habt genau 12 Monate Zeit, wenn ihr es schafft, in 12 Monaten Super RTL.
12 Monate?
Ja.
Oh, heute hat man noch 12 Tage.
Ja, gut, aber damals 12 Monate. Wenn ihr es schafft, Super RTL profitabel zu machen in 12 Monaten und RTL 2 profitabel zu machen in 12 Monaten, die uns auch kein Geld verdient hatten, dann habt ihr einen Job, wenn nicht, dann habt ihr keine mehr.
Und RTL 2 ist übrigens im Verlauf der letzten 20 Jahre zum profitabelsten Fernsehsender Deutschlands geworden.
Richtig, was muss man auch profitabler sind als wir, aber sind zwei sehr profitable Unternehmen. Sie haben
mehr Umsätze.
Ja, sie haben mehr Umsätze, aber unten drunter, das ist der Unterschied zwischen Umsatz und Profit.
Nein, das ist jetzt aber dann EBIT-Gedanken. Ne? Also ich finde 100 Mark viel besser als 10 Mark.
Nee, ich finde 10 Mark, die in meiner Tasche landen, finde ich besser als 100 Mark, die ein anderer als Umsatz hat, ehrlich. Also, weil da habe ich ja nichts davon.
Immer nur in fremde Hände sowieso.
Ach, sowieso. Okay, dann ist man anders. Also jedenfalls, das haben wir dann gemacht. Und ehrlich gesagt, so ist dann auch unsere Cross-Media-Strategie entstanden. Ne? Weil
aber das finde ich ja schon jetzt, also das muss ja dann auch ein Grundstück von dir gewesen sein, weil es sind ja Auguren, die Strategen, die ohne Hose auf Ibiza sich Dinge ausdenken. Ja. Die kommen ja dann mit einer fertigen Meinung in die Sitzung. Ja. Und die dann umzudrehen, ist schon ein besonderer Grund.
Ja, also ich glaube, da ist es gut, wenn man Luxemburger ist, weil da bewegt man sich ja immer zwischen zwei so Riesenkulturen. Ne? Also die Kunst des Kompromisses,
glaube ich. Ist das Welpenschutz, weil die so klein sind?
Ja, das auch. Das kommt auch dazu. Und die, wie gesagt, ich kann ja auch rechnen, so ist es ja nicht. Und die Rechnung, die wir präsentiert haben, war jetzt nicht so abstrus. Dann haben sie gesagt, okay, probiert's mal. Und natürlich kann ich einen Fernsehsender, indem ich, das weißt du ja auch, bei den Programmkosten einfach mal die Handbremse ziehe, kann ich ein Jahr sparen, aber das ist ja strategisch keine mittelfristige Strategie. Ne? Das haben wir dann auch getan und dann sagen wir, ja, aber wir müssen, Kosten einsparen ist eine Sache, aber es wäre natürlich gut, wenn wir zusätzliche Erlöse generieren würden und da haben wir unsere Cross-Media-Strategie entwickelt. Das war irgendwie 96, 97. Andere Erlösquellen generieren, um eben die Kassen zu füllen und so. So ist das zustande gekommen.
Und im Laufe der Zeit haben ja viele immer wieder die Kinderzielgruppe entdeckt.
Ja, und verloren und wieder entdeckt und wieder verloren.
Was machen die falsch versus ihr?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wir haben den ganz großen Vorteil, und das war auch unser Nachteil am Anfang, als wir noch auch bei Disney mit sozusagen in der strategischen Auswertung mit drin waren, da mussten wir ja das tun, was alle ausländischen Sender tun müssen, nämlich die Programme, das wirst du dann auch eventuell kennenlernen im Bälde, was die so herstellen weltweit, das musst du dann einfach ausstrahlen. Was meinst du damit? Nee, was ich gehört habe, dass da ein großer amerikanischer Konzern einsteigt. Du freust dich zwar über die vielen Programme, die du von denen bekommst, aber so wie ich dich kenne, wirst du weniger begeistert sein, wenn sie sagen, übrigens das Format, das läuft am Freitag zwischen 6:30 und 7:30 und das Format, okay. Das ist ja das, was die
so?
Ja, was auch okay ist. Okay. Was okay ist. Also ich kann jetzt nicht deinen
Gesellschaft. Liebe Mitarbeiter, ihr habt das jetzt gehört, ja, da muss ich euch gar nichts mehr. Der Claude macht das für euch.
Nee, also das hatten wir natürlich auch, verstehe ich auch, ne, die großen Konzerne, weil die denken ja nicht deutsch. Die denken international und dann produzieren sie und die produzieren auch sehr tolle Sachen, aber nicht alles, was die produzieren, ist toll. Geht ja auch nicht. Und die müssen dann ausstrahlen, was ihnen der Mutterkonzern vorschreibt. Das haben wir auch tun müssen. Als Disney noch ein strategischer Partner war. Jetzt ist Disney keine schlechte Marke, die haben wirklich sehr gut funktionierende Programme, aber wir hätten es ein bisschen anders gemacht und haben es dann auch anders gemacht und haben es so gemacht, wie wir glauben, dass die deutschen Kinder das wollen. Weil was wir auch gemacht haben, als ich zu Superdell kam, habe ich gesagt, was ist mit Forschung? Was meinst du Forschung? Naja, ich meine, wir bedienen eine Zielgruppe, wir müssen die Zielgruppe verstehen, investieren wir Gelder in Forschung? Nee, tun wir nicht. Wir investieren ein bisschen Geld in Vermarktungsforschung, aber nicht Zielgruppenforschung. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein, oder? Ich meine, das ist das Erste, was du machst. Verstehe deine Zielgruppe, damit du weißt, welches Programm du anbieten musst. Das ist, glaube ich, war damals noch nicht so.
Wobei das natürlich bei Kindern, das ist ja auch so ein Sammelbegriff für 3 bis 13, heißt es ja in der GfK, das ist ja auch 3 bis 4 ist vielleicht eine Zielgruppe.
3, 5, 6, 9,
10. Fünfjährige wollen schon mit Dreijährigen ja nichts mehr zu tun haben.
Richtig. Und das ist genau das, was man dann rausfindet, wenn man sich mit der Zielgruppe befasst. Und wir machen auch sehr viel Grundlagenforschung, was ja definitiv nicht unsere Aufgabe ist, weil es wird relativ wenig, Thomas, vielleicht kannst du das bestätigen, grundlagenforschungstechnisch in Kindersachen gemacht. Das brauchen wir aber.
Es gibt eine einzige Jugendstudie, ne?
Ja.
Aber das ist doch nicht bei Kindern, das sind dann Jugendliche.
Genau, und das ist dann schwierig.
Ich hab hier was Schönes, und zwar, Claude weiß es natürlich, wir haben in jeder Sendung ein Liebesgedicht. Ich dachte mir, für dich machen wir etwas anderes.
Jetzt bin ich gespannt.
Und zwar ein Zitat aus Der kleine Prinz.
Okay.
Und das passt jetzt gerade thematisch so schön. Da schreibt er nämlich, die großen Leute haben eine Vorliebe für Zahlen. Wenn ihr ihnen von einem neuen Freund erzählt, befragen sie euch nie über das Wesentliche. Sie fragen euch nie, wie ist der Klang seiner Stimme, welche Spiele liebt er am meisten, sammelt er Schmetterlinge. Sie fragen euch, wie alt ist er, wie viele Brüder hat er, wie viel wiegt er, wie viel verdient sein Vater, dann erst glauben sie, ihn zu kennen.
Genau.
So, jetzt erzähl mal von Forschung.
Ja, genau. Also das war genau das, was wir damals auch hatten. Dann habe ich gesagt, wir müssen Grundlagenforschung initiieren. Wir müssen verstehen, wie die Kinder ticken in den verschiedenen Zielgruppen, weil die sind anders, gar keine Frage. Das haben wir dann gemacht, machen wir heute noch. Mache ich ein bisschen Werbung für die Kinderwelten, die wir seit über 10 Jahren zusammen mit der IP veranstalten, wo wir eben diese Grundlagenforschung dann auch jedes Jahr den Werbekunden zur Verfügung stellen.
Wie groß ist denn der Kinderwerbemarkt? So Milliarden?
So 100 Millionen ist er schon. Und wenn man davon einen ganz großen Prozentsatz hat, kann man gut davon leben.
Sind 100 Millionen Euro netto ausgegeben für die Werbung im Fernsehen für Kinder?
Ja.
Ja, warum nicht? Es werden ja immer weniger Kinder, ne?
Ja, aber die nutzen ja nicht weniger Medien. In Summe ist ja der Medienkonsum eher gestiegen. Mhm. Also von daher, also gestiegen ja, und der verändert sich natürlich massiv. Und das ist ja jetzt auch gerade in dem Moment meine spannendste Herausforderung, zu gucken, das alte lineare Fernsehen ist nicht tot, wird auch nicht sterben. Aber es hat natürlich an Wert verloren. Und wir haben ja das ganze Unternehmen total umgestellt, auch ein Content Hub, wie wir das heute nennen. Das heißt, wir versuchen, genau die Inhalte zu produzieren, klauen, kopieren, natürlich nur ganz legal kaufen, die wir unseren verschiedenen Zielgruppen anbieten können. Dann müssen wir die Plattformen haben, die diese Inhalte dann auch vehikulieren, wenn es das Wort gäbe. Das heißt, wir sind im Fernsehen aktiv, aber nicht nur das, wir machen ja auch online. Wir haben jetzt vor 2 Wochen unseren ersten Radiosender gegründet. Wir machen Event-Tours und so weiter und so fort, sodass wir wirklich darauf hinarbeiten, dass wir für den Werbekunden, der ja schließlich der ist, der uns das Geld gibt, so eine One-Stop-Shop, das heißt, wenn er sich mit der Kinderzielgruppe auseinandersetzt, wenn er mit der kommunizieren will, kommt er zu uns und wir bieten ihm alle Plattformen, die er sich vorstellen kann, inklusive YouTube zum Beispiel, und dann kann er seine Botschaften über einen Kanal.
Ihr seid bei YouTube?
Ja. Ja,
das will doch RTL gar nicht.
Ja, ich weiß, da sind wir auch nicht on strategy mit der RTL Group, weil wir eine andere Zielgruppe, aber frei. Und wir haben gesagt, wir sehen YouTube nicht nur als Promotion-Kanal, wir sehen YouTube als Verbreitungskanal für unsere Inhalte. Und das machen wir auch. Wir machen jetzt auch die Vermarktung übrigens selber. Also auch das ist not strategy der Gruppe. Funktioniert aber gut, weil wir eben eine andere Zielgruppe haben. Und die ist natürlich auf YouTube unterwegs. Ob wir das wollen oder nicht, spielt gar keine Rolle.
Ja, und wenn mich interessiert das auch nicht, ob die da sind oder nicht. Ich bin da nicht.
Ja,
richtig. Ich mache ja mein Lebensfeind fett damit.
Aber
sie meint es ja nicht gut mit uns, sie meint es ja böse mit uns.
Das weiß ich nicht, aber wir haben ja auch was davon. Also What's in it for me, das ist schon eine
Devise. Das Brot ich esse, das Lied ich singe.
Ja, so ungefähr.
Du musst ja aber
bei YouTube YouTube ist ein schönes Stichwort. Ihr habt doch jetzt während der Krise eure Inhalte Togo und Togolino in die digitale Welt verlagert.
Ja.
Und den Kindern hier Unterhaltungsangebote gemacht. Mhm. Das ist doch besser als jedes YouTube, oder nicht?
YouTube ist ein Teil davon. Also wir glauben schon, weil wir erzählen ja jetzt, wir haben solche sogenannte Content Stories, die unsere Redakteure sich erdenken, wenn sie ein Format haben. Welchen Teil dieses Formates nehme ich für lineare Ausstrahlung, welches mache ich im SVOD-Bereich, welches mache ich auf einem Web-Client, welches mache ich auf App-Clients, was mache ich bei YouTube. Das sind verschiedene Elemente und das sind auch verschiedene Inhalte. Die werden ja anders konzeptioniert, ne? Weil du kannst im YouTube kannst ja keine 30 Minuten ausstrahlen, das funktioniert ja nicht. Das heißt, wir müssen uns wirklich über die große Geschichte, die wird so zerstückelt in die verschiedenen Plattformen und dann entwickeln wir für die einzelnen Plattformen die Geschichten und natürlich kann ich dann cross-referenziell arbeiten. Ne? Ich kann den Kindern sagen, okay, YouTube, hier hast du ein Snippets von ein paar Minuten, wenn du die ganze Folge sehen willst, dann bitte schön jetzt wechseln zum Linearen oder auf togo.de oder was auch immer. Und das ist das, was wir machen.
Und bei der Auswahl von Inhalten, das stelle ich mir besonders schwierig vor, müsst ihr ja immer auch an Eltern denken.
Natürlich, ja.
Und vielleicht sogar an Großeltern.
Ja, richtig. Und das ist zum Beispiel, glaube ich, auch ein Unterschied zu anderen Anbietern, weil natürlich sind die Eltern für uns ein wichtiger Gatekeeper, gar keine Frage. Also braucht man gar nicht drüber diskutieren. Die Kollegen von Disney haben das ja auch verstanden, weil die sind ja auch Family Entertainment. Mhm. Der Kika sowieso, brauche ich mir auch nichts vorzumachen. Die Kollegen von Nickelodeon, die wir auch immer begleiten, sozusagen, also mit dem Herzen, weil die haben ja auch ein schwieriger Stand. Die machen das ja nicht so. Also ich kann mich erinnern, dass die Kollegen von Nickelodeon hatten mal einen Claim, der hieß Adult Free TV. So, und ich habe gesagt, Entschuldigung, aber wie doof muss man denn sein, um in Deutschland die Eltern so aggressiv von Medienkonsum der Kinder rauszuhalten. Ne? Und deshalb, ehrlich gesagt, glaube ich auch, dass die nicht besonders erfolgreich sind. Weil in Deutschland funktioniert das nicht. Also das kannst du, das in Amerika, die ticken ja anders, sieht man ja heute noch. In Amerika mag das funktionieren, in Deutschland funktioniert das nicht. Mhm. Und deshalb haben sie auch die Marktanteile, die sie jetzt haben.
Mhm. Ja, zumal der Medienkonsum zeigt ja, dass die Mütter alle mal mitgucken, ne? Wenn ich als Mediaplaner ins System Frauen in einem bestimmten Alter eingebe, also im Mütteralter, ja, dann springt mir sofort Super RTL hoch, ne?
Klar, das ist definitiv die zweite wichtige Zielgruppe für uns, gar keine Frage. Und das geht sogar so weit, dass wir im Dubbing manchmal wirklich Fassungen, die wir zum Beispiel, wir arbeiten ja auch für Nickelodeon, Paw Patrol zum Beispiel, ne? So ist es ja nicht, wenn wir die uns anschauen, da sagen wir, das können wir den deutschen Müttern nicht zumuten, die müssen wir umdubben. Dann alles, was ein bisschen martialischer wirkt oder so, wird rausgenommen, wir benutzen andere Wörter und. Eben genau, weil wir wissen, die mütterliche Akzeptanz, die muss gegeben sein, sonst können wir nicht leben. Geht nicht.
Und wie achtet ihr auf Kinderschutz? Denn die Kinder sind ja durch Medien so bedroht wie noch nie.
Ja, also wir haben natürlich eigenen Kindermedienschutz, einen Medienschützer. Das war auch ich lange Zeit selber sozusagen. Da haben wir eine ganze Abteilung, die sich darum kümmert. Und ich glaube einfach, dass alle, wie viel und was auch immer, Mitarbeiter von Super RTL sind Kinderschützer. Also es gibt nicht nur einen, sondern alle. Mhm. Egal, was sie tun, sie haben immer das Wohl der Kinder. Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber
ja, gerne.
Ist so, dass wir immer das Wohl der Kinder im Kopf haben. Der eine mehr, natürlich der andere weniger. Und dadurch funktionieren wir so gut, weil wir eben so nah an der Zielgruppe dran sind und eben verstehen, was ist das Risiko. Aber natürlich, es gibt Sachen, und da habe ich mich auch gewundert, aber ich bin ja auch ein absoluter Verfechter von zwei Initiativen. Das eine ist Media Smart, wo wir den Kindern eben beibringen, wie sie mit Medien überhaupt umgehen.
Was ja eigentlich Aufgabe der Schule ist.
Was eigentlich nicht meine Aufgabe ist, aber ich habe einfach gesehen, dass die Defizite da so groß sind.
Wie kannst du dir das erklären? Du kümmerst dich jetzt dein ganzes Leben, also nach Japan, um Kinder. Und Kinder waren nie so ungeschützt wie heute. Und wir haben ja immer noch Lehrpläne wie vor 200 Jahren. Ja,
genau.
Dass Lebensführung und das Wichtigste überhaupt, Medienrezeption, überhaupt nicht gelehrt wird.
Ja.
Und auch keine Kompetenzen da sind. Nein. In der Lehrerschaft.
Also keine ist jetzt übertrieben.
Wie erklärst du dir das?
Einfach das, also ich will jetzt mich hier nicht politisch äußern, aber das föderale System ist nicht besonders hilfreich, weil jedes Land natürlich seine eigene Suppe da kocht. Und jetzt sind wir auch im Erziehungsbereich, ist ja jetzt nicht so ein dynamischer Bereich, wo man sagt, boah, die sind immer ganz vorne bei neuen Sachen und so, ist es ja auch nicht so. Und in der Tat, die etwas älteren Lehrer, die haben ja selber nie Medienkompetenz mitbekommen. Es sei denn, sie haben sie sich selber zugeeignet, aber sonst ja auch nicht, ne? Und dann haben wir uns die Lehrpläne angeschaut und festgestellt, ja, Medienkompetenzvermittlung steht in den Lehrplänen drauf, aber wenn du dann reinguckst, dann ist das alles ganz anders. Deshalb haben wir Mediasmart gegründet und gesagt, wir erarbeiten Schulmaterialien für die einzelnen Klassen, damit sie Medienkompetenz vermitteln können, die Lehrer, damit unsere Zuschauer eben mündige Bürger werden, ne? Einfach. Und dann sind wir noch sozusagen von rechts überholt worden. Dann kam ja da noch Internet dazu sozusagen oder hat sich immer mehr entwickelt, was ja noch viel dramatisch gefährlicher ist, wenn ich das so sagen darf, als lineares Fernsehen, weil wir kuratieren ja alle, jede Sekunde bei uns ist kuratiert. Da gibt es einen Experten, der hat sich das angeschaut. Internet ist ja da nicht so. Und deshalb haben wir ja FragFin mit gegründet, wo wir sagen, okay, dann lass uns einen Raum schaffen, indem wir eine weiße Liste erstellen, wo wir tausende von Kinderseiten erstmal prüfen oder überprüfen lassen, ob die Inhalte überhaupt kindgerecht sind. Dann geben wir diese weiße Liste frei und innerhalb dieser weißen Liste können die Kinder dann surfen und lernen, wie man mit dem Internet umgeht. Was sind Suchbegriffe? Wie organisiere ich mir eine Suche in einem geschützten Umfeld? Und das ist das größte kindergeschützte Internetumfeld auf der Welt. Da sind wir besonders stolz drauf. Das haben wir mit ein paar so kleinen Unternehmen wie Google.
Das kann man wohl sagen. Wie ernst werdet ihr dabei genommen von Behörden, von Schulministerien?
Ja, also relativ. Weil das Problem. Ja, relativ, weil. Also, wir haben natürlich einen totalen Support mit der Frau Kotzos, ne, klar. Das Problem ist, sie ist dafür nicht zuständig. Bildung ist Ländersache, nicht So, und dann habe ich das Problem, dass in jedem Land habe ich andere Regeln. Ich habe andere technische Ausstattung sowieso. Und da gibt es Länder, die offener sind für diese Fragen und andere Länder, die nicht so offen sind. Aber ansonsten, grundsätzlich finden alle Politiker uns super. Also frag Finn, ne? Dann sagen sie, ja, ist eine super Sache. Und wenn wir dann sagen, ja, dann sorgt bitte dafür, dass wir in alle Schulen reinkommen. Ja, aber das geht da nicht. Also tausend.
Was die alles in Schulen nicht reinkriegen, so auch euch nicht. Ja, es ist ein weites Feld. Aber nochmal zurück, auch ein bisschen, um kritisch zu sein. Ihr seid natürlich auch werbefinanziert und macht damit Werbung für Kinder, die für Kinder auch nicht immer so wahnsinnig erstrebenswert ist, wenn ich jetzt Elternpaar wäre.
Ja. Nee, da hast du total recht. Und da gibt's, ich war ja auch jahrelang ein gern gesehener Gast bei den Jahresveranstaltungen der Grünen, ne, weil ich ja die Inkorporation des Bösen bin, ne, also kommerzieller Kinderfernsehen. Also schlimmer geht ja nicht. Ne. Und dann habe ich auch immer gesagt, okay, Freunde, also erstens, wir stehen zum dualen System und wir leben nun mal von Werbung. Das ist so. Ich finde öffentlich-rechtliches System total langweilig, weil die müssen ja nur Geld ausgeben. Die brauchen sich nicht drum kümmern.
Das können die aber super.
Das können die gut. Nee, das habe ich auch nicht gesagt. So, das wäre für mich, ich bin eher einer, der beides sehen will. So, also wir leben davon. Wir haben dadurch natürlich eine gewisse Verantwortung im Kinderbereich. Deshalb machen wir ja auch Sachen wie Mediasmart, Fragfin oder was auch immer. Wir kuratieren jedes einzelne Format, das bei uns über irgendwelche Plattformen läuft. Das wird vorher gecheckt. Wir versuchen den Kindern auch Medienkompetenz zu vermitteln, damit sie wissen, wie sie mit den Medien überhaupt umgehen. Und dann habe ich gesagt, und es gibt natürlich, also man kann auch ohne Werbung leben. Das Problem ist, man kann nicht ohne Kinderwerbung leben, weil die Kinder gucken ja nicht nur Kinderwerbung, sondern die gucken ja auch andere Werbung. Also müsste man sagen, wenn ich Kinderwerbung verbiete, okay, aber dann konsequent bitte ganz die Werbung verbieten. Und zwar nicht nur im Fernsehen, sondern überall. Weil die Kinder, die bei uns keine Werbung sehen, dann gucken sie bei ProSieben oder RTL oder was auch immer. Ja, also müsste ich die grundsätzlich verbieten. Dann dürfte ich übrigens auch keinen Print machen, ich dürfte kein Outdoor machen, ich dürfte überhaupt nichts machen. Und ich glaube, es gibt nur ein Land auf der Welt, die haben so ein System, das ist Nordkorea. Da kommt man noch klar
mit. Da könnte man als nächsten letzten Schritt Kinder verschweigen.
Ja, genau.
Ja, das könnte man Herrn Seehofer dann machen lassen, indem er ihm einfach sagen lässt, oh, es gibt gar keine Kinder, ja, oder kann es auch kein Vergehen gegen Kinder geben.
Ja, also von daher, ich glaube einfach, dass ich bin ja auch hier jemand aus der Wirtschaft eher, dass wir sagen, ja, wir leben von der Werbung und wir sind uns auch stolz drauf, das ist so. Natürlich haben wir dadurch spezielle Verpflichtungen, auch klar, die wir aber eingehen. Und ich kann nur weiterleiten an den Tobias Schmidt von der LFM, die für uns zuständige Medienanstalt. Und ich glaube, wir hatten in 25 Jahren nicht einen einzigen formellen Anruf oder Brief von denen, wo sie sagen, das dürft ihr nicht mehr machen.
Ja, dann lasse ich mal in Bayern lizenzieren, dann wäre es direkt was anderes.
Das weiß ich nicht. Also
wir haben doppelt so viel Angestellte.
Ach so, ja gut, das ist was anderes. Also natürlich passieren auch uns Fehler, das ist ja nicht die Frage. Aber ich glaube, dass mit dem, was wir tun, sind wir auf der sicheren Seite. Aber ja,
wir haben Werbespots abgelehnt.
Ja, natürlich. Ja,
wir auch.
Das müsste eigentlich viel häufiger passieren. Jetzt fragen sich unsere Hörer, die meisten von ihnen wollen ja in Zukunft so 15 bis 20 Jahre lang Senderchef werden. Welchen Weg schreite ich jetzt ein? Mache ich den Claude Schmidt, also lieb und zahm und intelligent und geschmeidig und... Oder gehe ich den Weg von Kai Blasberg, so enfant terrible, immer draufhauen? Was ist denn jetzt der richtige Weg?
Ja, beides.
Claude Schmidt
sagt. Nein, ich sage Kai, weil erstens, eine Gesellschaft lebt ja durch Diversität. Ne? Das ist klar. Also von daher,
jetzt schon zu denen. Ja. Ich bin jetzt zur diversen Gesellschaft umbenannt.
Das habe ich ja nicht gesagt. Das kann sein, dass ich das bin. Also jeder muss seinen Weg gehen. Und es gibt Leute, die so ticken, es gibt andere, die so ticken. So. Und ich glaube, ehrlich gesagt, und das sehe ich ja mit meinen Kindern, wir hatten es einfacher, als wir in dem Alter waren. Also ich glaube, es gibt einfach viel mehr Kinder, die heute mit super Ausbildungen auf den Markt kommen und die sehr mit den Ellbogen unterwegs sind. Bei uns war das noch ein bisschen anders. Also damals, als ich von der Uni kam, gab es noch nicht so, war nicht jeder dritte Hochschulabsolvent. Ich glaube, das hat sich geändert. Die müssen einfach ein bisschen mehr kämpfen.
Naja, Entwertung von Titeln führt ja nur zu Gleichmäßigkeit. Also ob jetzt jeder dritte Fleischerei-Fachverkäufer oder Bachelor, ist es eigentlich egal, weil ja es ist ja immer die gleiche Ausgangsposition.
Ja, aber er hat einen anderen Anspruch.
Als wir auf die Straße geworfen wurden, waren wir doppelt so viele. Ich glaube, wir haben andere Kooperationsbereitschaft gehabt, weil wir nicht so gegeneinander gehetzt worden sind wie heute,
ja,
die Leute. Genau. Das ist schon richtig. Dann sind wir nicht durch, also ich habe das eben gedacht, als du so erzählt hast, unsere Medienrezeptionsfähigkeit war dadurch gegeben, dass es kein Fernsehen gab,
ja,
dass es kein Radio gab, dass Kinder komplett negiert wurden, obwohl sie die Mehrheit der Bevölkerung waren. Das spielte einfach gar keine Rolle, sozialhistorisch. Nee, ja. Und heute sind Kinder zu so einer Art Pokal geworden, wie so eine Trophäe im urbanen Umfeld.
Ja.
Ja, das Ein-Kind-Dings, wenn du heute jetzt, wir haben es ja durch Corona gesehen, wie die Familien sich selber, sagen wir mal ganz euphemistisch, sich selber bewusst werden, dadurch, dass sie mal zusammen wohnen,
ja,
und nicht ständig ja, in der Regel, ja, getrennt sind voneinander.
Was, wir haben Kinder?
Ja, genau. Und die sind so anstrengend.
Okay. Ich habe die schon mal gesehen. Wie heißt die nochmal? Ja? Ich kenne die nur schlafend. Nee, da haben wir eine Menge falsch gemacht. Deswegen würde ich dir recht geben, dass die es heute schwerer haben. Aber das, was da schwerer ist, ist von Menschenhand gemacht.
Ja, das
alles selbst gemacht.
Ja, das also, ist oft so. Ne?
Ich musste rausgehen und habe mir dann Schnecken unter Steinen angeguckt.
Genau.
Stundenlang.
Ja, ich auch.
Fußball spielen konnte ich nicht gut.
Ja, ja, haben sich was
ich musste übrigens, Thomas, um das zu beantworten, ich musste der werden, der ich bin. Sonst wäre ich tot.
Das ist ja, das geht ja uns allen so, ja. Wir sind den Weg gegangen, den wir haben gehen müssen. Aber einen Unterschied sehe ich tatsächlich, dieses Ellenbogen, ja. Wir sind nicht dazu angeleitet worden, unsere Ellenbogen einzusetzen.
Nee, definitiv nicht.
Und es hat wunderbar funktioniert. Ja. Und heute habe ich das Gefühl, ist es ein einziger Kampf für Kinder, Jugendliche, Heranwachsende. Das ist schon,
ja,
Kampf ist nicht schön.
Aber es muss ja auch nicht sein, weil es ja auch Gegenbeispiele gibt.
Und das meine ich nämlich auch. Das geht auch heute ohne Ellbogen.
Ja, mit Liebe.
Natürlich geht das.
Das übrigens, das verbindet Claude und Kai. Die Liebe zu den Dingen, die Liebe zu der Sache, die Liebe zu dem, was man tut und auch dieses Glücksempfinden, dass man genau weiß, was es für ein großes Glück ist, wir zu sein.
Ja, stimmt.
Ja. Ja.
Wieso werde ich jetzt ausgeschlossen?
Weil du alt bist.
Weil.
Wir haben noch Hanuta aufzulösen. Eine Flasche Wein geht wieder mal nach Rostock. Er war wieder schneller als alle anderen. Es ging um die Haselnusstafel. Weißt du den Claim noch? Ich habe ihn jetzt nicht aufgeschrieben, ich habe es vergessen. Immer noch so wie zu Hause, wie sie jetzt selbst gemacht, sowas, ne?
Ja, ja, das Gute darin ist das Gute daran. Ja,
nee,
ja,
genau. Nee, das war noch was anderes. Lieber Claude.
Aber
ach so, du wolltest noch was, Thomas?
Die Flasche ist unterwegs, ja.
Ja. Ich habe dir die Adresse zugeschickt. Wir sind jetzt am Ende der dritten Staffel, würde man in unserer Branche sagen. Okay. Wir haben also die dritte Saison hinter uns. Wir sind so gut wie nie, Thomas.
Was sind wir?
So gut wie nie.
Also, ja.
Ab und zu kannst du auch mal zuhören kommen. Jetzt. Ja? Also wir sind so gut wie
nie. Wir waren noch nie so wertvoll wie heute.
Oder so, ja, genau.
Oh, da haben wir den Claim, das nächste Rätsel. Aber das dauert dann bis zum 21. August, weil wir gehen nämlich jetzt in die Sommerpause.
Oh, okay.
Thomas, was machen wir denn da? Wir rufen einfach so an, oder?
Aber natürlich.
Ja, ja. Es gibt aber natürlich ein Best-of.
Wir machen heimliche Podcasts.
Jeder, der in der Branche arbeitet, weiß, in der dritten Staffel ist der Höhepunkt erreicht. Aha. Da ist es so gut und ausgereift wie nie. Wir werden eine vierte abliefern ab 21. August, die besser sein wird als die dritte. Thomas?
Immer. Wir steigern uns ja von Cast zu Cast.
Es ist ganz wunderbar. Du wolltest mir noch eine Frage stellen, die jetzt aber schon beantwortet wurde wegen unseres Verkaufs.
Ja, das interessiert mich schon, weil ich bin ja auch mal verkauft worden. Was macht es mit dir, wenn du so verkauft wirst?
Das ist leicht zu erklären. Ich habe es nämlich selber versucht zu kaufen. Deswegen weiß ich seitdem, dass es verkauft wird. Also mir ist es schon sehr, sehr lange bekannt gewesen. Deswegen habe ich mich damit sehr anfreunden können. Und man muss auch realistisch sein. Ich bin ja ein Fantast. Das unterschätzt man bei mir, ja. Und ich gehe immer morgens aus dem Büro und wünsche mir die beste aller Welten. Und in dieses Unternehmen Tele5, das ihr so kennt und so schätzt, ist nie investiert worden außer in Ideen. Und das war in der Regel ich. Und jetzt kommt ein Unternehmen, das etwas hat, was in dieser Branche so schlecht gar nicht ist, nämlich unglaublich viel Ambition und unheimlich viel Wachstumsfantasie. die wird zwar nicht befriedigt, schon gar nicht durch uns, aber es ist schon mal da. Und das hat enorm viele Vorteile, denn es wird dann mal investiert, nicht nur in Ideen. Und das ist gut für Tele5 jetzt gerade vor diesem Hintergrund. Ich finde es schade, dass dieses Solitär-Dasein zu Ende geht, weil das hat uns sehr sexy gemacht. Ich weiß aber auch, dass es anders als bei Disney damals, wir sind da, wo wir sind. Und wir sind da, wo wir sind, weil wir so sind und nicht, obwohl wir so sind. Und das werden wir den neuen Besitzern klar machen. Und dann, glaube ich, wird sich so viel gar nicht ändern. Weil das sind clevere Leute. Ich habe mit all denen zusammengearbeitet früher, weil wir alle ja auch eine riesige Inzestbranche sind und alle schon ganz lange dabei sind. Und das sind prima Leute hier in Deutschland. Und Discovery ist in der Regel ein Pay-TV-Konzern und die haben, nur in Deutschland werbefinanzierte, weil wir auch das älteste, an dieser Stelle sehr oft gesagt, das älteste Volk der Erde sind nach Japan und Monaco. Und deswegen sich so viel in den deutschen Wohnzimmern in absehbarer Zeit nicht tun wird. Denn die Sofas sind ausgerichtet an den Screen und alles, was dazukommt an Laptops und Mobiles und sowas, ist sicherlich bei Kindern was anderes als bei 50-Jährigen. Und sicherlich gibt's das auch additiv. Aber im Kern wird das Free-TV noch ganz, ganz lange, ganz, ganz tolle Zukunft haben. Und es wird auch viel Werbung investiert. Denn ihr könnt ja mal Coca-Cola oder Ferrero fragen, wie es im Handel so läuft ohne Werbung.
Ja, klar. Aber dieses ein solches Programm machst du ja mit vielen Leuten zusammen, mit lauter Künstlern. Ich muss jetzt mal ein Geheimnis verraten, weil unsere Hörer erwarten natürlich auch Geheimnisse hier. Du hast einen Brief geschrieben, eine E-Mail, einen Brief geschrieben an Künstlerfreunde und hast darin geschrieben, wenn Weltkonzerne dich besitzen wollen, hast du viel richtig gemacht. Ihr seid ein großer Teil dieses richtig, deswegen gilt diese Gier auch euch. Fühlt euch geehrt und geherzt. Das kam aber gut an, oder?
Ja, einer meiner Freunde hat mir zurückgeschrieben, hat gesagt, er hat noch nie Business Case so einfach erklärt bekommen. Und es stimmt tatsächlich, denn das ist ja das, weil wir Deutschen, wir leben ja sehr gerne von der Angst. Ich komme gerade aus dem Twitter und habe wieder eine Eilmeldung von der FAZ gelesen, dass die europäische Wirtschaftsentwicklung doch noch schlechter ist als sowieso schon dargestellt. Und du denkst als Deutscher, ach, noch schlimmer, wie geil, das ist ja schön, es ist noch schlimmer. Und es ist aber nur ex post. Also es betrachtet einen Zeitraum, der lange vorbei ist, weil diese statistischen Fuckämter ja nur was abbilden, was schon 10.000 Mal gemeldet wurde. Und auch das wiederum, weil wir das Thema Medienrezeption haben wir nie beigebracht bekommen, dass uns die Medien, die ja aufgeblasen sind bis zum Platzen, ständig behelligen mit Dingen aus der Vergangenheit und immer wieder die gleichen Meldungen. Wenn die Arbeitslosenzahlen aus Nürnberg früher immer gemeldet wurden, kamen morgens immer Experten rechnen, dann kam die Zahl nicht so schlimm, dann hat sich niemand entschuldigt und wer der Experte war, weiß bis heute keiner. Weiß bis heute keiner. Und diese Art der Herstellung von Meldungen, die ist immer rougher geworden, die ist immer schneller geworden und die ist immer unhandwerklicher geworden. Und die Menschen sind dem hilflos ausgesetzt, weil sie selber das nicht gelernt haben, wie das geht. So, und deswegen, wir sehen wirklich einer Zukunft gut entgegen. Die Künstler kriegen einen eigenen Brief, weil sie die offiziellen nicht verstehen und weil sie auch immer deswegen auch gute Künstler sind, weil sie so Kinderseelen geblieben sind. Und die musst du halt anders ansprechen. Das haben sie verdient. Und jemand, der sich mit einer offiziellen Pressemitteilung abspeisen lässt, der hat gar nichts verdient.
Ja, und mit Kinderseelen sind wir wieder bei Claude.
Ja, wir bleiben alle. Ja. Du bist doch auch eine Kinderseele, Thomas. Hör doch auf, immer so männlich zu sein.
Ich bin immer Kind geblieben. Das ist wichtig.
Und deswegen feiern wir jetzt einen ganz geilen Sommer und melden uns Ende August wieder.
Liebe Hörer, wir kommen wieder. Danke, Claude.
Bitte, gern geschehen.
Das waren zwei Herren mit Hund, Kai Blasberg und Thomas Koch.